Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Was ist normal? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen wegmachen hier so. Ja. Was ist normal? Die Antwort darauf ist ja, finde ich, zunehmend schwer zu geben. Unser Wissen, unsere Erfahrungen, ja die ganze bunte Kulturvielfalt unserer Zeit, der rasante Wandel, all das erschüttert ja so ein bisschen unsere Vorstellung von dem, was normal ist. Gestern hatten wir mit der Gemeindeleitung und dem Bereichsleiter eine Sitzung und da meinte ein Bereichsleiter zum anderen, hey du, das heißt Lockdown und nicht Lockendown. Ja? Also es war eine Anspielung auf die Frisur, die ja bei dem einen oder anderen schon so ein bisschen abnormal mittlerweile ist. Und so ist es heute. Wir wissen nicht mehr so genau, was sich eigentlich gehört, was normal ist. Das hat sich geändert. Früher war es normal, dass freitags auch der Vegetarier mal ein Fisch isst. Oder dass die Erde der Mittelpunkt der Gestirne ist. Völlig normal. Oder auch, dass man sich zur Begrüßung die Hände schüttelt. Alles Dinge, die ja heute nicht mehr unbedingt zutreffen. Und den einen oder anderen bringt das in einen inneren und vielleicht auch einen äußeren Konflikt. Gerade wenn uns schwindelig wird, weil die Welt sich zunehmend schnell rotiert und vielleicht der ein oder andere auch sich gerne mal übergeben möchte, müssen wir uns, glaube ich, ganz neu darauf besinnen, auf die Grundlagen. Diese großen Fragen des Lebens, wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Worauf stehe ich? Was gibt mir Stabilität? Das sind diese ganzen großen, großen Themen, die in einer Welt, wo normal relativ geworden ist, beantwortet werden müssen. Und ich denke, auch wir merken das, dass wir zunehmend neu auf die Suche gehen müssen nach unseren Grundlagen. Die Frage, was gibt mir Stabilität? An was kann ich mich festhalten? Ist letztlich die Frage, an was glaube ich? Wem vertraue ich? Und man muss zugeben, das, was früher mal richtig war und auch funktioniert hat, ist teilweise heute schlicht unbrauchbar geworden. Und damit befinden wir uns in einer sehr ähnlichen Situation als Gesellschaft, aber vielleicht auch als Gemeinde, wie vor knapp 2500 Jahren das Restvolk der Juden in Jerusalem. Es war eine chaotische Zeit, die hinter dem Volk lag, und sie kamen zurück aus dem sogenannten Exil. Sie hatten viele, viele zerstörte Träume. Die Angst der Verschleppung und die Unsicherheit dieser Fremdherrschaft steckten ihnen noch ganz tief im Gedächtnis. Und die Rückkehrer aus dem babylonisch-persischen Exil, sie waren zutiefst verunsichert und lebten ein knüppelhartes Leben. Das können wir uns in unserer Wohlstandsgesellschaft kaum mehr vorstellen. Der Gottesdienst im Tempel fand statt mitten in einem Geröllhaufen. Jerusalem war in Schutt und Asche gelegt und es mangelte an allen Ecken und Enden. Nichts im Vergleich zur glorreichen Zeit eines König Davids oder seines Sohnes Salomos. Armselig sah alles aus, sowohl optisch als auch inhaltlich. Der Glaubenszustand des Volkes war schlicht eine Katastrophe. Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Nehemia-Buch Kapitel 8. Dort heißt es, das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit den Weisungen des Mose zu holen, die der Herr den Israeliten geboten hat. Am ersten Tag des siebten Monats brachte der Priester Esra die Weisungen vor die Versammlung. Männer und Frauen und überhaupt alle, die schon mit Verstand zuhören konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, daraus vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch der Weisung. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Neben ihm standen rechts Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Massia und links Pedaja, Michael, Melchia, Hashum, Hashbadana, Seraya und Meshulam. Die Namen muss man sich nicht unbedingt merken. Esra öffnete das Buch vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Passiert hier selten. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Jeschua, Bani, Sherabia, Yamin, Akub, Shab Betai, Hodia, Maseiah, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelia, die Leviten, sie erklärten dem Volk die Weisungen. Die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch der Weisungen Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Nehemia, das ist Tirshatha, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk: Heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte der Weisungen hörten. Dann sagte er zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das ganze Volk und sagten: Seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. Da gingen alle weg, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Dieses Kapitel aus dem, oder Teil eines Kapitels aus dem Esra-Nehemiah-Buch, finde ich, ist eine ganz, ganz starke Geschichte. Hier wird nämlich etwas beschrieben, was man in manchen christlichen Kreisen als Erweckung bezeichnen würde. Ein Volk in Not ist auf der Suche nach Antworten. Sie brauchen für ein gelingendes Zusammenleben eine neue gemeinsame Grundlage. Klarheit für ihr Miteinander. Eine lebensermöglichende Kultur, in der man zusammen Leben gestalten kann. Also kommen sie zusammen in eine Art Gemeindeforum, um sich über die Geschichte oder auf die Geschichte ihres Volkes neu zu besinnen und daraus eine Zukunft abzuleiten. Sie sagen zum Priester Esra: Hol uns das Buch mit den Weisungen des Mose, welche der Herr unseren Vorfahren geboten hat. Dieses Ereignis, diese Geschichte, sie findet am ersten Tag des siebten Monats statt. Und dieser Tag ist ein bedeutungsstarker, ein ganz wichtiger Tag. Ich denke, alle Bibelwissenschaftler unter uns wissen, dass das ein besonderer Tag war. Ich wusste es nicht, bis ich nachgeschaut habe. Also es ist der Gedächtnistag des Posaunenhalls. Könnt ihr nachlesen im Levitikusbuch Kapitel 23, 24 und in Numeri Kapitel 29, Vers 1. Es war ein Festtag in Israel, in dem man daran erinnert hat, dass eines Tages Gott seine Posaune blasen würde und Israel wieder neu herstellen würde. Es war ein Blick in die Zukunft, ein Tag, an dem man einen Blick in die Zukunft wagte und wusste, eines Tages wird Gott neu eingreifen, um uns wiederherzustellen. Es war ein heiliger Tag, ein Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden durfte, egal welcher Wochentag, und an dem man Feueropfer brachte. Es war kurz vor dem Laubhüttenfest, das kommt dann im späteren Verlauf der Geschichte, und auch vor dem großen Versöhnungstag. Also ein ganz wichtiger Tag in der Vorbereitung darauf, dass Gott Großes tut. Der Priester Esra liest jetzt allen Männern, Frauen und allen, die es verstehen konnten, aus dem Buch des Mose, dem sogenannten Weisungsbuch, vor. Und die Gemeinde, sie lauscht den Worten, die da vorgelesen werden, sehr aufmerksam. Äußerlich mag jetzt dieser Vormittag so ein bisschen wirken wie unser Gottesdienst heute. Bisschen armselig, bisschen rudimentär. So ein Schatten seiner selbst. Aber es war ein Tag, an dem man spürte, hier sind Menschen, die auf der Suche sind. Hier sind Menschen, die Antworten brauchen, Menschen, die sich ganz ausrichten auf das, was Gott tun will. Und die Veranstaltung, sie beginnt jetzt ganz formell damit, dass Esra den Gott Israels lobt und seinen Namen ausruft über der Versammlung. Den Namen Gottes, den er sich gegeben hat oder wie er sich bezeugt hat vor Mose und wie er sich auch in der Geschichte dann als wahr erwiesen hat. Esra ruft den Namen Jahwes über der Versammlung aus. Der Gott, der sich als der vorgestellt hat, der sagt, ich bin mit euch. Ich bin der Gott, der mit euch auf dem Weg ist. Und der das dann auch in der Geschichte Israels, in Ägypten und in der Landnahme, überall hat er das gezeigt, ich bin der Gott, der dabei ist. Er soll der Dreh- und Angelpunkt dieser Versammlung sein. Sein Willen will man erkennen, sein Handeln erleben und ihn loben. Das ist der Sinn dieses Tages. Und ich finde es erstaunlich, es sind nicht nur die frommen Spinner von der Kanzel, sondern das ganze Volk erhebt die Hände und ruft Amen, Amen. Und damit drücken sie etwas aus, was tiefer nicht sein kann. Sie sagen damit, wir vertrauen diesem Gott. Das Amen ist so ein letztes Seufzen, ein letzter Ausruf darüber, dass wir Gottes Bundeszusage trauen, dass wir uns auf das stellen, was er uns versprochen hat. Es bedeutet, wir bleiben stabil, indem wir uns Gott ganz anvertrauen und auf seine Treue hoffen, indem wir hoffen, dass er eines Tages die Veränderung bringen wird. Das Amen ist diese letzte Gewissheit darin, dass Gottes Zusagen wahr sind. Ein hoffnungsvoller Seufzer des Vertrauens, könnte man sagen. Was hier passiert, ist erstaunlich. Ist etwas, was ich in meinem Leben vielleicht 1 bis 3 Mal erlebt habe. Es ist was ganz anderes als so eine Vorlesung in einem Hörsaal, in dem man mehr oder weniger interessiert an dem, was da vorne gerade gesprochen wird, zuhört und nebenbei vielleicht noch Candy Crush spielt. Nein, die Gemeinde, sie verneigt sich, wirft sich nieder vor Gott mit dem Angesicht zur Erde. Es war der damalige Ausdruck in der Kultur, dass man sich völlig hingibt, dass man absolut in Gehorsam üben möchte und dass man die Herrschaft Gottes anerkennt. Nach dem Verlesen der Weisung kommt es zur nächsten beachtenswerten Ereignisfolge. Die Leviten, wir haben ja ein paar Namen von ihnen gehört, ich wiederhole das nicht nochmal. Die Leviten, sie waren fachkundige Männer des Gesetzes. Sie waren Experten und gleichzeitig waren sie Menschen ihrer Zeit. Und sie haben jetzt die Aufgabe, dem Volk zu erklären, was sie da vorgelesen bekommen, was die Weisungen Gottes bedeuten. Das heißt, man las aus dem Buch der Weisungen Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Man darf sich nicht täuschen. Es ist nicht alles selbsterklärend. Mose war der Tradition nach schon mindestens 550 Jahre lang tot. Der Mann, dem Gott viel gezeigt hat. Und auch wenn die Welt sich damals nicht so schnell drehte, also ich rede jetzt nicht von der Umlauf um die Sonne, sondern es war nicht so ein rasanter Lebenswandel wie heute. Und doch können wir davon ausgehen, dass nach 550 Jahren Sprache sich verändert, Kultur sich verändert, die Lebenswelt eine völlig andere war. Man einfach nicht mehr unbedingt verstanden hat, was Mose hier sagt. Dass das Normal von Mose nicht mehr das Normal von heute war. Es braucht hier eine Übersetzung, eine Übertragung, damit die Menschen es verstehen könnten. Menschen, die völlig andere Themen in ihrem Leben bewegt hatten, haben, die in einer völlig anderen Situation lebten. Die nicht wie Mose noch auf den Blick in dieses verheißene Land hatte, sondern die schon aus diesem Land vertrieben waren, die im Exil gelebt haben, die jetzt zurückgekehrt waren. Eine ganz andere Lebensrealität. Und so braucht es Erklärung. Es braucht Erklärung, um den Sinn hinter den Worten zu erkennen. Hinter den Vorschriften des Mose und seinen Weisungen. Um den Willen Gottes, sein Wort im Wort zu erkennen. Die Leviten, sie übersetzen. Die aktualisieren die Willensbekundungen Gottes aus dem Buch der Weisungen für ihre Zeit. Eben für eine Situation, die neue Lebensumstände mit sich bringt. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Leviten da sind. Und natürlich gab es da mittlerweile auch Sprachbarrieren, weil sie natürlich Hebräisch nicht mehr so fließen konnten und so weiter. Aber sie mussten auch die Bilder erklären. Sie mussten erklären, was es mit den Gesetzen auf sich hat. Sie mussten Anwendungsfelder aufzeigen, was es bedeutet, wenn man den Ochsen seines Bruders wieder zurückbringt und diese ganzen Dinge. Ich glaube, wo wir das nicht mehr tun, wo das nicht mehr getan wird, da verstricken wir uns schnell in Dingen, die eigentlich nur so Pappfiguren sind. Wir machen Schauplätze auf, die nichts mehr mit relevantem Glauben hier im Heute zu tun haben. Dann reden wir darüber, ob Frauen Kopftücher tragen müssen, ob man Blutwurst essen darf, wie hoch der Zaun um die Dachterrasse sein muss und all diese Dinge. Und vergessen dabei, dass das einen Sinn hatte, der uns heute vielleicht nicht mehr so eins zu eins einleuchtet. Wir brauchen die Leviten, die gewisse Dinge einfach erklären, die uns sozusagen die Leviten lesen. Und an dieser Stelle, während die Leviten so erklären, nimmt das Gemeindeforum eine unerwartete Wendung. Nehemia, Esra und die anwesenden Leviten sehen sich einer tief ergriffenen Volksversammlung gegenüber. Männer, Frauen, und man stellt sich das vor, sogar die Jugend ist tief erschüttert. Sie weinen. Sie trauern über ihren eigenen Lebenswandel, über ihren Zustand vor Gott. So vieles in ihrem Miteinander ist verkehrt. Ihre Gemeinschaft, wie sie leben, entspricht nicht der lebensfördernden Kultur, wie sie unter Gottes Herrschaft sein müsste. So viel Zielverfehlung, Ungerechtigkeit, verdorbene Herzen, wo man auch hinschaut. Und jeder Anwesende erkennt den Balken in seinem eigenen Auge und gleichzeitig den Abfall der ganzen Gemeinschaft. Man sieht auf einmal, wie man mit den Schwachen umgeht, wie man durch seinen eigenen Lebenswandel Tiere missbraucht, wie man so sehr auf sich konzentriert ist, sich dem anderen gar nicht mehr wirklich zuwendet. Und je länger die Leviten erklären, wird die Liste immer, immer länger. Und es kommen Fragen auf. Fragen wie, wie kann Gott noch mit uns sein? Wir sind eine verlorene Gemeinde. Nicht wert, den Namen Gottes anzurufen. Unser Lobpreis und unsere Opfer, sie sind letztlich eine Farce, wenn wir unseren eigenen Lebenswandel betrachten. Und so macht sich Verzweiflung breit über die eigene Lage. Das Volk ist hilflos angesichts des Umfangs des eigenen Versagens. Es sind nicht Peanuts, über die hier gesprochen wird. Und die religiöse Fassade, sie bricht zusammen unter der Klarheit der Predigt der Leviten. Die Heiligkeit Gottes, sie bricht hinein in die Versammlung der Gemeinde. Und die Gemeinde, sie hat den Willen Gottes aus dem Vorgelesenen erkannt. Sie haben verstanden, dass etwas nicht stimmt. Und doch verpassen sie etwas, nehmen sie etwas ganz Entscheidendes nicht wahr. Und Nehemia, Esra und die Leviten, sie greifen ein. Sie greifen ein und sagen, in diesem heiligen Moment der Verzweiflung des Volkes, sagen sie, wir leben an einem Tag des Erbarmens unseres Gottes. Und sie rufen aus, ein Festtag. Und sie fordern die ganze Gemeinde auf und sagen, geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein, so die Cola von damals. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre unseres Gottes. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und auch die Leviten, sie beruhigten das ganze Volk und sagten, seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. In der Gegenwart Gottes, in dieser Begegnung mit dem lebendigen Wort, entsteht plötzlich ein heiliger Raum. Ein Raum, in dem es zu jubeln gilt, in dem man dankbar teilt, das, was man erfahren hat. Essen, trinken, teilen, denn Gottes Heiligkeit ist letztlich für uns seine Barmherzigkeit. Aus dem Gefängnis der Sorgen über unseren eigenen Notzustand, der deswegen ja nicht kleiner wird, aber trotz allem hinein in den Freiraum der Gnade Gottes. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Neue Kraft trotz tiefen, umfangreichen Versagens. An diesem Tag der Erneuerung verwandelt sich dieser Schock der Gemeinde in eine starke Freude an ihrem Gott. Inmitten der Trümmer Jerusalems wird jetzt ein Freudenfest gefeiert. Und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen. Und es heißt Freude, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Ich glaube, es lohnt sich hier mal ganz kurz stehen zu bleiben, innezuhalten und nachzudenken. Obwohl die Geschichte doch sehr interessant ist, noch weiter zu verfolgen. Verweilen wir mal an diesem Tag, am 1. des 7. Monats im Jahr des Mauerbaus. Lass uns mal kurz über diesen Tag nachdenken. Lass uns mal kurz das auf uns wirken lassen, was da passiert, als das Volk bis spät in die Nacht miteinander tanzt, trinkt und lacht. Und ich möchte uns fragen, was bewegt der Geist, wenn du darüber nachdenkst, in deinem Herzen, wenn du diese uralte Geschichte hörst? Wo stehen wir als Gemeinde im Vergleich dazu? Wann bist du das letzte Mal über dich selbst so wirklich zutiefst erschrocken, als du gemerkt hast, wie heilig dein Gott ist? Über welchen Zustand in deinem Leben, über welche Verhaltensweise hast du denn das letzte Mal eine Träne vergossen? In sehr intensiven Gesprächen der erweiterten Gemeindeleitung haben wir etwas formuliert. Wir haben gesagt, wir wollen als Gemeinde eine bibelbegründete Gemeinde sein. Und richtig verstanden wünsche ich mir das auch. Nur die Frage ist, wo stehen wir als Gemeinde, wie stehen wir als Einzelne in diesem Bekenntnis? Erkennen wir den Willen Gottes noch in den Worten der Schrift? Trifft uns noch der Wille des Vaters ganz praktisch in unserem Leben, in den Themen unseres Alltags, oder ist Glaube etwas, was nichts mehr letztlich zu tun hat mit dem, wie wir leben, was wir tun, wie wir uns verhalten? Sind wir eigentlich nur noch dabei, so mantrisch zu wiederholen irgendwelche alten Texte, die eigentlich schon längst verstaubt sind in unseren Herzen? Ich bin ja der Meinung, dass man die Bibel nicht gleichsetzen kann mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist etwas viel Größeres. Die Bibel ist Gottes wirkmächtiges und darin inspiriertes Wort, weil und insofern sie Gottes Offenbarung uns Menschen zeigt, wie sie Menschen in der Geschichte erlebt haben. Die Bibel ist deswegen Gottes Wort, weil sie etwas über sein Wesen sagt. Und weil sie in uns Wirkung erzeugt. Wo sie das nicht tut, da kann man von toten Buchstaben reden. Möglicherweise sehr interessant zu lesen, weil die biblischen Texte sind ja eine Faszination. Das ist Weltliteratur. Hochgradig spannend für alle die, die sich für sowas begeistern können. Aber eben noch nicht Wort Gottes. Dann reicht es für einen Literaturverein. Aber es ist nicht genug. Es ist zu wenig für eine Kirche. Der Apostel Paulus schreibt das mal an die Gemeinde in Rom in seinen Worten im Blick auf Jesus Christus. Er schreibt im Kapitel 12, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, und ich füge hinzu, und alle, die genug Verstand haben, es zu verstehen, durch die Barmherzigkeit unseres Gottes. Das ist die Grundlage aller Ermahnung der Schrift, ist die Barmherzigkeit Gottes. Und Paulus ermahnt und sagt, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Und wenn Paulus hier von einem Leib spricht, dann spricht er tatsächlich von Fleisch und Blut, von dem, was du bist in dieser Welt. Nicht von irgendetwas Abstraktem. Er sagt, gebe das, was du bist, praktisch in deinem Leben hin als ein Opfer, das Gott gefällt, das lebendig ist, heilig, an dem er Gefallen finden kann. Und er fügt an, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und mit Gottesdienst meint er nicht das hier. Mit Gottesdienst meint er den Dienst mit Gott in dieser Welt. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Mann, haben wir hier viel noch zu lernen. Sondern ändert euch, oder besser gesagt, lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Hier muss etwas in uns passieren. Hier müssen wir ergriffen werden von etwas, was ich das Wort Gottes nenne. Auf das ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist und nicht einfach nur Bibelverse rumschmeißt. Nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist mal ein Text für den nächsten Hauskreis. Was bedeutet es jetzt für uns als Gemeinde, wenn wir sagen, wir sind bibelbegründet? Was heißt es, wenn wir Gemeinde mitten in einer Welt sein wollen, die sich verändert? Ich glaube, es ist herausfordernd, an dieser Stelle bibelbegründet zu sein, wirklich relevanten Glauben zu leben, Fragen zu beantworten, Themen anzusprechen, die unsere Welt wirklich bewegen. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die sich nicht zurückzieht auf einen verstaubten Glauben, der vielleicht vor 500 Jahren mal relevant war, aber mit dem, was ich heute bin und tue, nichts mehr zu tun hat. Ich hoffe, dass wir uns nicht zurückziehen auf ein Buch und auf Texte, sondern dass wir darin das Wirken Gottes suchen und sein Wort für uns heute. Ich glaube, nur dann werden wir wirklich dem Wort Gottes gerecht, der ja in dieser Welt am Handeln ist, der nach wie vor wirkt, der nicht aufgehört hat damit. Allerdings gehen wir damit das Risiko ein, dass wir ab und zu mal ein paar Tränen vergießen müssen über unseren eigenen Lebenswandel. Aber ich stelle mir das schon krass vor. Was wäre das denn für eine krasse Sache, wenn wir als Christusgemeinde Weilderstadt und die Christen auch in unserem Ort, wenn wir gemeinsam jubeln würden darüber, dass unser Gott barmherzig ist. Entgegen den Gesetzen des Marktes, dem Individualismus und der großen, großen Sünde der Gleichgültigkeit gegenüber so wichtigen Themen, die unsere Welt zutiefst kaputt machen. Wenn wir anfangen würden, zur Ehre Gottes zu teilen, mit vollen Händen, unseren Wohlstand in jeglicher Hinsicht auszuteilen. Wir können uns, glaube ich, kaum vorstellen, was für eine Erweckung durch unser Land gehen würde, wenn wir das anfangen würden zu tun. Wenn wir uns das von Gottes Geist schenken lassen würden. Wenn wir als Gemeinde mehr von diesem lebensspendenden Prinzipien des Reiches Gottes leben und erleben würden, weil wir einen barmherzigen Gott haben. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben und ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mal ein bisschen zu träumen und sich zu fragen, in welcher Welt könnten wir leben, wenn die Gemeinde tatsächlich Licht und Salz wäre? Wenn wir das zunehmend ergreifen würden, bibelbegründete Gemeinde zu sein. Gemeinde, die Wort Gottes verstanden hat, aufgenommen hat und in Freudentänze ausbricht. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du immer wieder Zeiten ausgerufen hast, in denen du dein Volk ganz neu zu dir gezogen hast, in denen du ihnen geholfen hast, sich neu zu besinnen, sich neu auszurichten auf das, was dein Herzschlag ist. Vater, ich wünsche mir, dass mein Leben und unser Leben als Gemeinde zunehmend tief verwurzelt ist in deinem Wort und dass das Auswirkungen hat für die Art und Weise, wie wir in dieser Welt unterwegs sind, wie wir Gemeinde verstehen und was daraus folgt für unseren Alltag. Aber ich danke dir, dass bei all dem wir erkennen dürfen, dass du ein Gott bist, den wir ehren dürfen, der barmherzig ist und der sich uns immer und immer und immer wieder zuwendet. Und wir danken dir auch, dass du in Jesus Christus diesen Neuanfang gemacht hast, dass du dein Volk wiederhergestellt hast. Amen.